Nancy hat es eben so schön schon gebetet, hat den Himmel ausgemalt. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Himmel beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, was die Bibel dazu sagt, wie der Himmel sein wird. Wir haben in das letzte Buch der Bibel hineingeschaut, die Offenbarung, wo der Seher Johannes versucht zu beschreiben, was er gesehen hat. Ihm wurde gezeigt, wie der Himmel aussehen wird, was passieren wird mit uns, was passieren wird mit am Ende der Zeiten. Und er hat es versucht auszudrücken und ihm fehlten manchmal so die Worte und er rang um Worte, wie schön es dort sein wird. Wenn ihr das gehört habt oder wenn ihr vielleicht jetzt über den Himmel nachdenkt und sagt, Mensch, ja, der Himmel, das wird echt paradiesisch, das wird himmlisch, das wird das Paradies. Vielleicht habt ihr diese Vorstellung. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo die Jugendlichen neben mir, als ich noch jung war, gesungen haben, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Die Toten Hosen haben diesen Hit ganz lautstark gesungen, das war in den 90ern, und haben gesungen, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ist der Weg schwierig in den Himmel? Ist es denn nicht so, dass wir uns anstrengen müssen, um in den Himmel zu kommen? Ganz egal, wie du über den Himmel denkst und über den Weg in den Himmel denkst, diese Frage ist eine relevante Frage. Und diese Frage, dass wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen, also nicht nur mit dem Hier und Jetzt, sondern mit unserer Zukunft, und zwar mit unserer fernen Zukunft, mit der Ewigkeit, das ist gut. Denn es ist unausweichlich. Wir werden einmal an den Punkt kommen, wo wir uns mit dem Tod und mit der Frage, was kommt nach dem Tod, beschäftigen müssen. Spätestens dann, wenn der Tod kommt. Denn der Tod ist todsicher. Und es ist manchmal faszinierend, mit was für Alltagsfragen und Problemen wir uns herumquälen und die Frage nach der Ewigkeit so in den Hintergrund gerät, oder? Viele Dinge sind unsicher. Ob nun am 29. März wir weiterhin Waren aus England bekommen, das wissen wir nicht. Aber ist das wirklich eine so relevante Frage, dass wir die Frage über die Ewigkeit vernachlässigen? Ich will versuchen, uns das einmal zu illustrieren. Womit beschäftigen wir uns? Wir beschäftigen uns mit unserem Leben, mit allen möglichen Fragen. Und jetzt stellt euch einmal vor, dieses Seil ist sozusagen von hier bis hier unser Leben. Ja, hier ist die Geburt und hier ist dann der Tod. Ja? Also das ist das Leben. So kurz ist unser Leben. Und dann stellt euch mal vor, was dann alles kommt noch an Zeit. Es kommt etwas, was deutlich länger ist. Und jetzt nehmt das mal als Gedankenexperiment. Dieses Seil geht weiter, läuft einmal hier durch den Raum durch. Hier durch den Vorhang durch, weiter raus, immer weiter. Gut, das sei jetzt nicht, aber nehmen wir das mal an. Ja? Stellt euch vor, das ist der Abspann, der Spann unseres Lebens. Und danach gibt es so ein ewig langes, weiteres Leben, eine Ewigkeit lang. Und womit beschäftigen wir uns? Womit beschäftige ich mich? Also zum Beispiel, ich beschäftige mich gerade mit der Schulwahl meines Sohnes. Also mein Sohn, der ist vielleicht irgendwo hier, ja? Und wir diskutieren und fragen uns, auf welche weiterführende Schule er geht, ja, tagelang, um zu gucken, damit er hier es gut hat und vielleicht dort einen guten Job hat oder ein gutes Studium beginnen kann. Vielleicht studierst du hier und überlegst dir, okay, wie lange muss ich studieren, was muss ich studieren, damit es mir hier gut geht in meinem Arbeitsleben. Oder wie kann ich so viel Geld wie möglich verdienen, damit ich hier dann die Füße hochlegen kann und ein gutes Leben führen kann? Vielleicht jeden Abend essen gehen kann, was ich mir so sehr wünsche. Vielleicht sagst du auch, ich will eigentlich nur bis hier arbeiten und dann früh in Rente gehen. Und dann will ich die Welt bereisen. Und alle Entscheidungen und alle Gedanken drehen sich darum, was muss ich tun, damit es mir hier gut geht oder hier gut geht oder hier gut geht. Aber die Fragen, die ich mir hier stelle, ich stelle mir vielleicht sogar die Frage, was ich hier mache, wie belohne ich mich dann hier? Oder wenn ich hier Entscheidungen treffe, vielleicht bereue ich das hier? Wenn ich mich hier für einen Partner entscheide, bereue ich das vielleicht hier irgendwo auf der Strecke oder hier, weil wir im Alter nicht zusammenleben können? Die Frage, ob ich die Entscheidung, die ich hier treffe, eine Auswirkung auf hier haben. Ich glaube, die streitet keiner ab. Aber jetzt lasst uns einmal die Perspektive verändern. Was ist mit den Entscheidungen, die ich hier treffe und die eine Auswirkung auf dieses hier haben? Was für Entscheidungen treffe ich heute, die ich eine Ewigkeit bereuen werde? Was für Entscheidungen treffe ich, die eine Belohnung mit sich ziehen, eine Ewigkeit lang? Und plötzlich werden die Entscheidungen, die wir so treffen alltäglich, bekommen sie eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Gewicht. Die wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen können, sind Entscheidungen für die Ewigkeit. Und die entscheidende Frage unseres Lebens, und die werden wir uns alle stellen müssen in diesem Zeitraum, ist, was geschieht in der Ewigkeit? Wo werden wir unsere Ewigkeit verbringen? Ich bekomme in Diskussionen immer wieder folgende Kommentare. Ich habe uns zwei mitgebracht. Zum einen, ich kann mir den Himmel einfach durch harte Arbeit verdienen. Und die zweite, der Himmel ist doch noch so weit weg. Der Himmel ist doch noch so weit weg. Der hat sowieso nichts mit meinem Leben im Hier und Jetzt zu tun. Ich möchte mit euch in die Bibel reinschauen, und zwar schauen wir nochmal wieder in die Offenbarung und wollen genau diese beiden Fragen einmal, diese beiden Aussagen einmal prüfen im Licht der Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Und zwar schauen wir jetzt in einen Bibeltext rein, der wieder von dem Seher Johannes aufgeschrieben wurde, und er schreibt von einer Situation, die am Ende der Zeiten sein wird, und sie ist überschrieben mit das große Gericht. Das letzte Gericht. Und wer mitlesen will, wir haben den Text hier mit dabei, Offenbarung 20, Abvers 11. Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Was sieht dieser Seher Johannes in dieser Vision? Er sieht, wie Bücher aufgetan werden. Es scheint so zu sein, dass dokumentiert ist, was jeder getan hat, was gut war und was schlecht war. Und jeder wird danach beurteilt. Die Entscheidung, die wir getroffen haben und die Taten, die haben einen Einfluss also auf die Entscheidung, wie ich beurteilt werde im Himmel. Wenn wir jetzt aber genau lesen, ist dort noch von einem zweiten Buch die Rede. Und zwar von dem Buch des Lebens. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, haben nun diese Taten einen Einfluss darauf, ob ich in den Himmel komme? Wenn wir genau lesen, sehen wir, dass die, die nicht im Buch des Lebens stehen, in den Feuersee geworfen werden. Feuersee ist eine Umschreibung für den Ort des ewigen Getrenntseins von Gott, auch manchmal als Hölle bezeichnet. Die Hölle gibt es ganz viele Ausmalungen. Es ist auf jeden Fall, so sagt es die Bibel, ein Ort des ewigen Getrenntseins von Gott. Oder ob ich in den Himmel komme, wenn ich meinen Namen im Buch des Lebens finde, der Himmel als der Ort der ewigen Gegenwart Gottes. Wie komme ich nun in den Himmel? Ich kann mir den Himmel durch harte Arbeit verdienen. Es steht doch da drin, wenn ich Gutes getan habe, werde ich dafür belohnt. Wenn ich Schlechtes getan habe, werde ich es bereuen. Über die vielen Jahrhunderte in unserer Zeit wurden immer wieder diese Frage diskutiert. Was heißt es denn jetzt? Und die Gefahr ist, wenn dir Leute was erzählen, auch wenn ich dir das heute Morgen erzähle, dass ich vielleicht dir meine Meinung kundtue. Deswegen ist nicht entscheidend, was ich predige, sondern was in der Bibel steht und was die Bibel sagt. Und ich versuche, aus der Bibel für uns, mit uns gemeinsam herauszufinden, was sie sagt. Es steht dort, wer nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, kann nicht in den Himmel kommen, sondern wird in den sogenannten Feuersee getrennt von Gott sein. Über Jahrhunderte hinweg wurde gedacht, und ich weiß nicht so ganz, woher das kommt, vielleicht von solchen Bibelstellen, weil sie missinterpretiert wurden, kommt dieses Bild vom Christsein, ich muss lieb und artig sein, dann komme ich auch in den Himmel. Ich muss mich nur anstrengen, dann komme ich in den Himmel. Lass mich doch gute Sachen tun, ich will ein guter Mensch sein, dann wird Gott mich doch schon belohnen. Und außerdem, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich mache nie was falsch, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ich bin immer freundlich und ehrlich, also zumindest meistens, ich mache nichts falsch. Ich für mich selber denke auch manchmal von mir, Mensch Ole, du bist doch eigentlich ganz schön gut, ne? Du versuchst nichts zu lügen, du machst nichts falsch. Und wenn ich dann mit meinen Kindern zusammen bin, dann spiegeln die mir manchmal auf eine ganz schöne kindliche Weise und sagen, Mensch, Papa, das war aber auch nicht ganz richtig, was du da gemacht hast. Und ich merke, na warte mal, so ganz ehrlich war das ja auch nicht. Aber das macht doch jeder, oder? Also eigentlich ist es doch nicht so schlimm. Und insgesamt bin ich doch eigentlich ganz guter Mensch. Ich war mal zu einem Abendessen eingeladen bei einer Familie. Und da war ein junger Mann, der neben mir saß und wir kamen ins Gespräch und haben uns über den christlichen Glauben unterhalten. Ich habe gesagt, ich bin Christ, ich glaube an Gott. Und dann sagt er, ja, finde ich gut. Aber weißt du was, ich brauche Kirche nicht. Ich brauche das nicht. Ja? Ich glaube auch an Gott. Ich sage, ja, cool, schön. Und dann sagt er, ja, aber ich brauche Kirche und den christlichen Glauben, das brauche ich alles nicht. Also ich glaube, ich bin schon in so einer ganz guten Beziehung mit Gott. Und Gott und ich, wir sind schon ganz dicke. Ja, wir verstehen uns gut, ich bin auf einer Wellenlänge mit Gott. Sag ich, okay. Und er sagt, ja, ich brauche nicht irgendwie das Ganze mit Kirche und so weiter. Und das ist so schwer und dann muss ich irgendwie viel tun. Und habe ich gesagt, okay, du bist also mit Gott auf einer Wellenlänge. Sagt er, ja. Sag ich, weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, dass Gott unendlich heilig und gut ist. Gott ist unendlich heilig und gut. Ich wollte das auch zeichnen, allerdings war das beim Abendessen, hinter mir war nur eine weiße Wand und die uns dort bewirtet haben, die wollten mir kein Edding geben. Dann habe ich das so an die Wand gezeichnet, also mit dem Finger. Hier kann ich es richtig zeichnen mit dem Edding. Ich habe gesagt, guck mal hier oben, da ist Gott. Und die Bibel sagt, Gott ist unendlich heilig und unendlich gerecht. Und du sagst, du bist jetzt so mit Gott auf einer Ebene. Ich würde das mal in Frage stellen, weil es gibt Leute, die wirklich gut waren, oder? Da habe ich ihn gefragt, wer meinst du denn, wer so wirklich gut war? Wer war ein wirklich guter Mensch oder wer ist ein guter Mensch? Und überlegt einen Moment und sage ich, Mensch, lass uns doch mal darauf einigen, du kennst wahrscheinlich Mutter Teresa. Er sagt, ja, Mutter Teresa kenne ich. Sag ich, die war doch eine gute Frau, oder? Die war doch wirklich gut. Die war barmherzig, die hat den Armen geholfen. Die war eine, die wirklich ein guter Mensch war, oder? Stimmte er mir zu. Dann sage ich, weißt du was? Die Mutter Teresa war sich aber, obwohl sie so viel Gutes getan hat und so hoch gelobt war, war sich bewusst, dass sie garantiert nicht auf dem gleichen Level die gleiche Heiligkeit wie Gott hatte. Guckte er mich groß an und sage ich, ja, weißt du was, die Mutter Teresa, wenn du ihre Bücher liest, dann siehst du, dass sie eine ganz demütige Frau war. Und sie hat sich irgendwo hier gesehen. Also sie hat sich als eine Frau gesehen, die sicherlich viel Gutes getan hat, aber garantiert nicht eine Frau, die so gut ist wie Gott. Dann guckt er und sagt ihm, du kennst du unseren Papst Franziskus. Ja, kannte er. Sagt du, auch der Papst Franziskus, der würde niemals behaupten, dass er besser ist als die Mutter Teresa. Der würde sich wahrscheinlich hier irgendwo einsortieren. Papst Franziskus. Und dann sage ich ihm, weißt du was, du kennst mich nicht, ich bin garantiert nicht so gut wie die Leute. Ich würde mich auf einer Skala zwischen Null und Gott, würde ich mich wahrscheinlich irgendwo unter denen einsortieren. Er guckte mit großen Augen und ich habe mich hier einsortiert. Habe gesagt, ich würde sagen, also die meine Distanz zu Gott, also Gott als Heiliger und ich als Mensch, würde ich mich hier einsortieren. Dann habe ich ihm den Stift virtuell gegeben, habe gesagt, wo würdest du dich denn einsortieren? Ja? Und dann fing er an und überlegte und ging immer weiter nach unten, um Mutter Teresa herum, um Papst Franziskus herum, und dann war ich gespannt, um mich herum und sortierte sich direkt unter mir ein und sagte, genau dort bin ich. Und dann sage ich, okay. Und was ist hiermit? Ich dachte, du bist mit Gott auf einer Wellenlänge. Sagt er, ja. Sag ich, na, du kannst dich ja anstrengen. Also ich glaube, wenn du dich anstrengen würdest und noch mehr gute Taten würdest, weniger lügen würdest und weniger Dinge tun würdest, die Gott nicht gefallen, dann würdest du mich ganz sicher überholen. Und wenn du wirklich heilig sein willst und wirklich viel Gutes tun willst, dann wirst du vielleicht sogar den Papst Franziskus überholen. Mutter Teresa wirst du niemals überholen, habe ich ihm gesagt. Aber was ist damit? Und dann erklärte ich ihm, dass Gott diese Distanz zwischen uns Menschen und sich selber gesehen hat. Und er hat einen Plan dafür, diese Distanz zu überwinden. Wir können nicht diese Distanz überwinden. Und deswegen, so sagt die Bibel, hat Gott Jesus Christus geschickt. Und hat Jesus Christus geschickt, um uns aus der Distanz in seine Nähe zu holen. Uns zu nehmen und durch Jesus in eine Beziehung zu Gott zu führen. Die Distanz zwischen Gott und mir kann ich niemals überwinden, sondern die Distanz zwischen Gott und mir kann nur Jesus Christus überwinden. Die Bibel stellt erschütternd fest, das lesen wir im Römerbrief, den Paulus geschrieben hat, da schreibt er, keiner ist gerecht. Auch nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt mehr nach Gott. Alle sind von dem richtigen Weg abgewichen. Auch Mutter Teresa. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, wie Gott es verlangen würde. Kein einziger. Denn alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Diese Distanz ist durch menschliche Werke nicht überwindbar. Und dann sagt die Bibel, aber deswegen, darum hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Um in eine Beziehung zu Gott zu kommen und um eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen, bringen alle unsere Werke nichts. Alles das, was wir tun, reicht nicht aus, um die Distanz zu Gott zu überwinden. Und der Schlüssel der Erkenntnis ist nicht, ich muss nur hart arbeiten, um in den Himmel zu kommen, sondern ich bin nicht so gut, wie ich dachte. Ich bin ein sündiger Mensch, der deinen Ansprüchen Gott nicht genügt. Und das bedeutet manchmal ein wenig seinen eigenen Stolz abzulegen und zu sagen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht alleine. Es geht nicht durch meine Taten, sondern nur dadurch, dass ich an den glaube, der diesen Weg möglich macht, Jesus Christus. In Markus 16, Vers 16, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und er sagt es auch zu uns: Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wer seinen Stolz aufgibt, wer seine Sünden bekennt, wer annimmt, dass Jesus diesen Weg ans Kreuz gegangen ist und sozusagen mich auf eine Ebene mit Gott gehoben hat, der wird gerettet. Wer an Jesus Christus glaubt, wird gerettet. Und wer an Jesus Christus glaubt, der wird im Buch des Lebens stehen. Wenn du dich gefragt hast, was ist dieses Buch des Lebens? Dieses Buch des Lebens ist ein Buch, in dem alle die stehen, die mit Gott versöhnt sind durch Jesus Christus. Ja, ich weiß, es ist noch weit weg. Aber die Frage wird kommen, todsicher. Steht dein Name im Buch des Lebens? Wir sind aber jetzt hier auf der Erde. Wir sind im Hier und Jetzt. Und der Himmel ist auch noch so weit weg. Es hat sowieso nichts mit meinem Leben zu tun. Vielleicht hast du den Glaubensschritt schon gewagt und hast mit Gott reine Sache gemacht. Hast dich Jesus anvertraut, hast ihm sein Leben, dein Leben übergeben. Und jetzt warten wir auf den Himmel. Der Bibeltext ist herausfordernd, den wir eben gelesen haben, weil er schreibt von dem Buch des Lebens als das entscheidende Kriterium, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Und gleichzeitig scheint es das, was wir heute tun und entscheiden, einen Einfluss auf die Ewigkeit zu haben. Es ist nicht so, dass dort ein Vorhang dazwischen ist, der die zwei Welten trennt, sondern es scheint einen Einfluss zu haben. Und das wird bestätigt, und das als Tipp, die Bibel legt sich immer selbst aus. Wenn du so einen Bibeltext nicht verstehst, such nach Parallelstellen und Stellen, die das Thema auch behandeln. Die Bibel legt sich immer selbst aus und wir können immer herausfinden, was das in der Bibel heißt, durch die Bibel selber. In 2. Korinther 5, Vers 10, dort steht: Doch denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Die zwei Fragen, die du dir stellen wirst, auch wenn du in den Himmel kommst, wird sein: Was werde ich bedauern und wofür wird Gott mich belohnen? Wie komme ich in den Himmel? Also, was bringe ich mit? Ist es egal, was ich tue und Hauptsache, ich habe Jesus? Ja, für den Weg zu Gott, ja. Aber im Himmel gibt es Prinzipien, die wir hier auf der Erde schon erfüllen dürfen und Entscheidungen, die wir heute treffen, haben Konsequenzen in der Ewigkeit. Und die Frage an dich dann heute Morgen ist: Lebe ich schon heute mit dieser himmlischen Perspektive? Glaube ich, dass ich hier regiere oder dass Gottes Herrschaft, so wie sie im Himmel ist, auch schon hier auf der Erde sich manifestiert? Soll mein Wille geschehen oder wie wir es im Vater unser beten, dein Wille? Wie treffe ich Entscheidungen im Licht auf die Ewigkeit? Wenn ich weiß, dass im Himmel einmal Gottes Prinzipien gelten werden, warum lebe ich sie denn nicht schon hier? Wenn ich eine Sehnsucht nach dem Himmel habe und mein Ziel, mein Lebensziel der Himmel ist, warum hat dann das Leben hier andere Prinzipien? Wir haben uns über den Himmel unterhalten. Dort wird Wahrhaftigkeit und Frieden regieren. Dort wird Gerechtigkeit sein. Dort wird die unendliche Liebe Gottes zu uns ganz deutlich sichtbar. Sind das dann nicht Prinzipien, für die wir uns auch heute entscheiden können? Ich glaube, dass es bei unseren Entscheidungen hier darum schon geht, Entscheidungen so zu treffen, dass sie eine himmlische Perspektive haben. Beziehungen mit einer himmlischen Perspektive erleben und gestalten. Lieben, schnell vergeben, füreinander da sein. Und genauso zeigt sich an unseren Prioritäten auch, wie wir Prioritäten setzen. Wenn ich Geld verdiene hier, um hier besser zu leben, was sagt das aus über meine Ewigkeitsperspektive? Was ich euch sagen kann, das letzte Hemd, das hat keine Taschen. Den Spruch kennt ihr. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden hier nichts rüber retten können. Kein Geld, keine Kleidung, kein schönes Auto, kein Haus. Wie setze ich meine Prioritäten in Bezug auf Geld? Wie setze ich meine Prioritäten in Bezug auf Zeit? So Netflix-Wochenenden sind schon nicht schlecht, oder? 24 Stunden lang Dauer berieseln lassen. Ich habe nichts gegen Entspannung. Und ich gucke mir auch gerne einen Film an. Aber wie setze ich meine Prioritäten mit dem Blick auf die Ewigkeit, wenn ich meine Zeit mir einteile? Letzte Woche war ja Handball-WM und ich wollte ein Spiel gucken. Das war das zweite, das erste Halbfinale von Dänemark. Und gleichzeitig merkte ich aber, dass meine Tochter mich braucht. Und ich stand vor der Frage, schaue ich mir jetzt noch die letzten 10 Minuten an, die sicherlich spannend sein werden, oder gehe ich zu meiner Tochter und verbringe Zeit mit ihr? Und ich hatte die Predigt schon halb vorbereitet und war über diesen Punkt gestolpert und habe gemerkt, ja Mensch, in Bezug auf die Ewigkeit, wenn es darum geht, himmlische Beziehungen zu gestalten, dann ist die Antwort doch eigentlich klar. Und ich bin zu meiner Tochter gegangen, habe Zeit mit ihr verbracht und habe sie getröstet dort, wo sie Trost brauchte. Wie investierst du deine Zeit? Wo setzt du Prioritäten? Und genauso auch bei verschiedenen praktischen Entscheidungen, bei deiner Berufswahl, bei deiner Partnerwahl. Inwieweit konzentrierst du dich nur auf dieses Stück oder hast eine Ewigkeitsperspektive, wenn es darum geht, zu fragen, wer denn der Partner für dein Leben sein soll? Ist es einer, der mit dir diese Ewigkeitsperspektive teilt? Wie ist das mit deinen Gaben, die du in Beruf und in deiner Karriere einsetzt? Wofür setzt du sie ein und wie viel setzt du sie ein? Gute Arbeit zu haben und gut zu arbeiten ist ein Segen. Aber wir werden uns nicht die Lorbeeren, die wir im Job erarbeiten, mit hier rübernehmen können. Wenn wir im Licht der Ewigkeit unser Leben betrachten, was mache ich mit den Ressourcen, die Gott mir gegeben hat? Wie entscheide ich mich? Ich glaube, wenn wir uns immer wieder neu diese Ewigkeitsperspektive vor Augen halten, dass wir dann Stück für Stück unsere Prioritäten anders setzen werden. Wir werden sie im Licht der Ewigkeit treffen. Mit einer himmlischen Perspektive, da ändert sich unsere Perspektive. Wir schauen nicht mehr nur von hier bis hier oder wir schauen nicht von hier zurück auf das, was wir bereuen, sondern Gott richtet unseren Blick auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Und das, was wirklich wichtig ist in der Ewigkeit, das fängt an, auch uns hier wichtig zu werden. Und was ist es, was am Ende zählt? Was bleibt, wenn wir hier stehen? Was bleibt, wenn wir hier stehen? Gibt es viele tolle, interessante Bücher von Leuten, die kurz vor ihrem Tod aufschreiben, was sie alles bereuen. Und was bleibt? Ich glaube, dass 3 Dinge nachher übrig bleiben, die entscheidend sind. Die erste ist, bin ich versöhnt mit Gott? Bin ich versöhnt mit Gott? Glaube ich an Jesus Christus und kann ich voll Zuversicht und Hoffnung in diese Ewigkeit hinübergehen? Mein Opa und meine Schwiegeroma sozusagen, die sind beide über 90 Jahre. Mein Opa hat immer gesagt, das Wichtigste in meinem Leben war, und das gebe ich dir weiter, das hat er zu mir gesagt, ist, bleib dran an Jesus. Bleib dein Leben lang dran an Jesus, denn das ist das, was am Ende zählt. Und mein Opa mit seinen 92 Jahren kann sagen, und das sagt er zu seinem Vater im Himmel, Chef, du kannst mich jetzt abberufen. Ich bin fertig. Ist das nicht genial, wenn jemand am Ende seines Lebens sich nicht schämt für das, was er getan hat und bereut, was er alles für falsche Entscheidungen getroffen hat Und mein Opa hat genug falsche Entscheidungen getroffen. Aber er weiß, dass diese Entscheidungen nicht ins Gewicht fallen, sondern dass seine Beziehung zu Gott und dass er mit Jesus gelebt hat, das macht ihn sicher, dass er diesen Übergang macht in eine Herrlichkeit, die himmlisch sein wird. Das Zweite ist, wir werden uns fragen, ob wir versöhnt sind mit Menschen. Die Beziehung zu unseren Mitmenschen wird nachher das sein, was zählt. Wir werden auf unser Leben zurückgucken und das, was zählt, wird nicht das Bankkonto und das Auto sein, sondern die Beziehung zu Menschen. Und bin ich versöhnt mit mir selber? Bin ich versöhnt mit mir selber? Habe ich eine Gelassenheit, wenn nicht alles perfekt war in meinem Leben und ich auch falsche Entscheidungen getroffen habe, weil ich weiß, dass es jemanden gibt, der mir auch falsche Entscheidungen vergibt. Mein Wunsch für mich ist, dass ich in meinem Leben die Prioritäten richtig setze. Und das ist mein Wunsch auch für dich. Ich möchte einmal sagen können, ich bin bereit zu gehen. Ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, dass das, was falsch gelaufen ist in meinem Leben, nicht ins Gewicht fällt, weil Jesus mir vergeben hat. Mein Wunsch ist, dass ich Prioritäten richtig setze heute, weil sie einen Ewigkeitscharakter haben. Ich werde genauso am Ende meines Lebens die Vergebung von Jesus brauchen für alle falschen Entscheidungen. Aber ich glaube, dass wenn ich heute meine Prioritäten richtig setze, wird das eine Belohnung im Himmel nach sich ziehen. Ich lade euch ein und ich möchte gleich beten für die, die dieser Einladung folgen wollen. Ich lade dich ein, neu, ganz neu oder wieder neu, dich diesem Jesus anzuvertrauen, ans Kreuz zu kommen und zu bekennen, dass ich es alleine nicht schaffe. Dass ich verstehe, dass ich nichts tun kann. Und es geht nicht darum, dass ich mich doll anstrenge, um in den Himmel zu kommen. Es geht nicht um meine Taten. Es geht nicht darum, was ich tue, sondern es geht darum, was Jesus getan hat für mich. Und wenn du das beten willst, dann herzliche Einladung dazu. Und gleichzeitig will ich für die beten, die sagen, ja, ich will neu mit dieser Ewigkeitsperspektive meine Prioritäten setzen. Ich will meine Prioritäten im Hier und Jetzt schon anders setzen, weil ich weiß, dass in der Ewigkeit diese Dinge zählen, die eine Ewigkeitsperspektive, die aufgrund einer Ewigkeitsperspektive entschieden wurden. Ihr seid herzlich eingeladen, aufzustehen. Ich möchte mit uns beten. Gott Vater, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen können, jetzt an diesem Morgen. Und wir können zu dir kommen, weil du den Weg zu dir frei gemacht hast, dadurch, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du den Weg frei gemacht hast in den Himmel. Du hast diese Distanz zwischen uns und deinem Vater überwunden und frei gemacht. Danke dafür. Und wenn du heute zum ersten Mal oder dieses ganz neu für dich erkennst, dass Jesus der Weg ist und dass du ihn brauchst, dann leg deine Hand auf dein Herz und bete mit mir mit. Jesus, ich kann nichts tun, um mir deine Liebe zu erarbeiten. Du liebst mich so, wie ich bin. Du liebst mich so sehr, dass du für mich stellvertretend gestorben bist. Für mich und für alle meine Sünde, für meine falschen Entscheidungen. Ich kann dieses Angebot nur annehmen, das du mir machst. Jesus, lass mich in dein Reich. Du sollst der Herr meines Lebens werden. Ich vertraue dir, denn du bist gut. Vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe und bitte vergib mir meine Schuld. Du hast ein Leben für mich vorbereitet in Freiheit für alle Ewigkeit. Das kann ich mir nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk der Gnade an mich. Du hast das alles für mich getan, damit ich versöhnt mit dir und deinem Vater leben kann. Vielen Dank dafür. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast und merkst, ja, diese diese Priorität, diese Ewigkeitsperspektive, diese neue Prioritätensetzung ist für mich jetzt dran. Dann bete doch das nächste Gebet mit. Danke, Jesus, dass du der Herr meines Lebens schon bist. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich nicht nach deinem Willen und nach deinen Prioritäten gehandelt habe, wo mir die Ewigkeitsperspektive fehlte, wo ich nicht deiner guten Führung und deiner Herrschaft vertraut habe und mich ihr unterstellt habe. Hilf mir, gute Entscheidungen für die Ewigkeit zu treffen, um versöhnt mit dir, mit anderen Menschen und mit mir zu leben. Amen. Als Jesus, ihr dürft euch gerne setzen. Als Jesus auf der Erde war, hat er mit seinen Jüngern auch über den Himmel gesprochen. Er hat gesagt, ich werde bald in den Himmel gehen und ich gehe voraus. Und ich werde für euch Wohnungen bereiten. Ich werde für euch eine Wohnstätte bereiten. Ich werde dort etwas haben, wo ihr einmal hinkommen könnt. Ihr wisst ja, wie ihr dorthin kommt. Und da kratzten sich die Jünger den Kopf und sagten dann ganz ehrlich, und Thomas war der Erste, der sagte, nee, Jesus, sag uns das nochmal, wie kommen wir dahin? Und da hat Jesus geantwortet und hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du heute zum ersten Mal diesen Schritt gemacht hast, dann lade ich dich ein, nachher zu mir zu kommen. Wir können noch mal gemeinsam beten, auch darüber reden. Wenn du Fragen dazu hast und sagst, ich habe das noch nicht ganz verstanden, herzliche Einladung, zu mir zu kommen. Vielleicht hast du diese Entscheidung getroffen und sagst, eigentlich möchte ich das festmachen durch ein sichtbares Zeichen, durch die Taufe. Dann kannst du dich auch gerne bei mir oder bei der Nancy, die eben hier vorne auch stand, melden. Wir haben ein Taufseminar in wenigen Wochen, wo du die Chance hast, noch mehr über die Taufe zu erfahren und was es heißt, das auch so sichtbar festzumachen. Und wenn du eine konkrete Lebenssituation hast, wo du sagst, ich brauche dafür Gebet, ich möchte meine Prioritäten nach Gottes Willen und mit einer Ewigkeitsperspektive setzen, bist du auch herzlich eingeladen, dir jemanden zum Gebet zu suchen. Ich werde hier im Moment vorne sein. Herzliche Einladung, auch das in Anspruch zu nehmen. Amen.